Guten Morgen. Es ist schön, nach, glaube ich, ziemlich langer Zeit mal wieder hier zu sein, in meiner Heimatgemeinde. Die meisten von euch kennen mich schon, seit ich geboren bin. Das heißt, ich bin quasi im Nachteil, ich kenne euch kürzer. Aber für die wenigen, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, ich bin hier aufgewachsen in Lichtenberg und ich habe ein Theologiestudium gemacht im Bachelor und auch Spanisch als Nebenfach gehabt und habe später nochmal einen Master in Romanistik gemacht. Das könnt ihr alles gleich wieder vergessen. Das Wichtige, was ihr euch daran merken sollt, ist, ich habe eine theologische Grundausbildung und ich bin sehr, sehr interessiert an Sprache und Literatur. Das ist so ein bisschen mein Faible und das kommt manchmal auch in den Predigten stark vor. Nur, dass ihr das ein bisschen einsortieren könnt, warum redet sie manchmal von irgendwelchen Originalwörtern. Das kommt von meinem Interesse für alte Sprachen oder überhaupt Sprache an sich. Meistens hat es auch einen Sinn, warum ich das mache. Also es bleibt bei mir sozusagen. Ihr habt jetzt schon den Bibeltext gehört. Es sind zwei Stellen aus dem Markus-Evangelium, die eigentlich nicht hintereinander direkt kommen, sondern da gibt es noch Episoden dazwischen. Ich habe sie aber trotzdem zusammen heute als Predigtext lesen lassen, weil sie inhaltlich natürlich schon zusammenhängen. Und das wird jetzt auch in der Predigt nochmal stärker rauskommen, aber dieses Dienen, das ist ein großes Thema im Markus-Evangelium auch. Und deshalb freue ich mich, dass wir zusammen heute Morgen noch einmal ein bisschen genauer in diese Bibelstellen reingehen und uns sie anschauen. Wir lesen also bei Markus, dass die engsten Vertrauten von Jesus, die mit ihm schon eine Weile jetzt auf dem Weg sind, immer öfter so an ihre Grenzen kommen in Bezug auf die Botschaft von Jesus, vom Reich Gottes und auch auf die Botschaft von seiner eigenen Rolle in diesem Reich Gottes, also die Identität von Jesus. Und falls ihr das noch nie gehört habt, ich weiß, viele sind schon lang dabei, dann will ich es trotzdem noch mal kurz erklären. Der altgriechische Begriff Basileia tou Theou, der in den deutschen Bibelübersetzungen mit Reich Gottes immer wieder übersetzt wird, der kommt 13 Mal im Markus-Evangelium vor. Und der kann nicht nur als Reich, sondern auch mit Herrschaft übersetzt werden. Das Wort Basileia heißt also im Griechischen sowohl ein Territorium im Sinne von einem Reich, als auch die königliche Macht und Autorität im Sinne von Herrschaft. Und es ist wichtig und gut, das im Hinterkopf zu haben, wenn wir von dem Reich Gottes Begriff reden, weil das deutsche Wort Reich meiner Meinung nach das nicht ganz so hundertprozentig abdecken kann, was im Altgriechischen da schon drin steckt. Genau, und noch ein kurzer Kontext. Also Jesus erzählt vor dieser Episode seinen Jüngern, dass er in Zukunft getötet werden wird und auferstehen wird. Das nennen wir in der Theologie die Leidensankündigung von Jesus. Aber es kommt hier im Markus-Evangelium immer der Satz dazu, die Jünger verstehen es nicht. Sie verstehen es einfach nicht. Sie wissen nicht, wovon Jesus da redet. Und sie können damit einfach nichts anfangen. Das ist vielleicht wieder so ein Gleichnis, was Jesus da erzählt, dass wir nicht kapieren. Du kapierst das vielleicht nicht, Andreas. Aber Jakobus und ich, wir haben das schon lange begriffen. Jesus wird durch einen Trick die Herrschaft erlangen und die Römer werden ihm zu Füßen liegen. Und mein Bruder, der wird dann zum obersten Befehlshaber. Warum ihr zwei, wirft Simon Petrus ein. Ich habe seine Macht schon viel früher erkannt. Moment mal, ruft Matthäus dazwischen. Soweit ich weiß, habe ich die meisten Dämonen ausgetrieben. So in etwa stelle ich mir diese Episode vor, als die Jünger auf dem Weg nach Kapernaum sind und sich miteinander streiten. Am Ziel angekommen, fragt Jesus dann direkt nach, was denn die hitzige Diskussion jetzt war. Vielleicht haben sie sich über seinen Tod unterhalten, vielleicht, was er mit der Auferstehung gemeint hatte. Aber natürlich weiß Jesus, worüber sie geredet haben. Wenn Jesus Gott ist, dann ist er natürlich allwissend. Und wenn Gott in der Bibel oder in der schriftlichen Überlieferung eine Frage stellt, dann immer, weil er den Befragten eine Chance geben will, sich zu erklären oder die eigenen Motive mal zu hinterfragen. Er fragt die Jünger nicht, worüber habt ihr geredet, weil er das nicht weiß. Ich weiß nicht, wie oft ihr so bei YouTube unterwegs seid, aber es gibt ungefähr 1 Million YouTube-Videos, wo Eltern ihre Kinder filmen, oder? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und ganz oft gibt es solche Videos, wo kleine Kinder sich mit Creme oder was weiß ich, Mehl oder so komplett zugekleistert haben und dann in ihrem Dreck sitzen sozusagen, ja, kann man sagen. Und die Eltern fragen dann so mit der Kamera in der Hand, was macht ihr denn da? Ja, wir wissen ganz genau, was die kleinen Monster da machen, oder? Das ist kein Geheimnis. Und die Antwort der Kinder ist dann immer so, nichts oder ich war das nicht. Und sitzen aber voll mit der Schokolade im Gesicht. Ne? Wer hat denn die Cookies gegessen? Ich nicht. Und hier hängt noch so der Krümel. Und wenn Eltern fragen, in diesem Fall, was habt ihr denn da gemacht? Dann wissen sie die Antwort. Als Jesus seinen Vertrauten diese Frage stellt, worüber redet ihr? Dann kommt Schweigen. Mist, jetzt hat er uns ertappt. Wenn wir das jetzt laut aussprechen, was wir gerade hier, worüber wir uns gestritten haben, dann wird es, glaube ich, richtig peinlich für uns. Vielleicht können wir das jetzt kurz aussitzen. Aber dann kommt schon die Ansprache von Jesus, die es mal wieder in sich hat. Und auch wenn es die 12 nicht ausgesprochen haben, worüber sie sich unterhalten haben, hat Jesus das schon sofort erfasst. Wir alle wollen, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind mit uns selbst, in unserer Bubble, in unserem Umfeld, auf unserer Arbeit, in unserer Familie, wollen wir die Größten sein. Die Schlausten, die Erfolgreichsten, die handwerklich Geschicktesten, die Informiertesten, die mit der besten Nachhaltigkeitsbilanz oder die mit dem größten Freundeskreis, die mit dem tollsten Hobby oder mit den besten Urlaubsgeschichten. Je nachdem, was in unserem Umfeld, welche Werte als erstrebenswert gelten, das wollen wir sein. Wir wollen natürlich bewundert und beneidet werden, von denen andere sagen, wow, die hat es wirklich geschafft. Der weiß am besten, wie er alles aus dem Leben rausholen kann. Niemand von uns schwimmt doch, wenn wir ganz ehrlich sind, in der grauen Masse gerne mit. Dieser Wunsch, der Größte zu sein, die Größte zu sein, das ist sowas von menschlich. Es menschelt, hat Daniel heute gesagt. Und davon sind nun auch nicht die Menschen ausgenommen, die diesem jüdischen Wunderheiler aus Nazareth schon lange folgen. Im Gegenteil, die Jesus-Leute, die bekommen ja sogar Superkräfte. Auf gewisse Weise, auf dem Wasser laufen, hallo? Leere Essenskörbe wieder voll machen, Wasser zu Wein, Kranke heilen, da kann man schon mal ein bisschen abheben, oder? Die Frage nach der eigenen Größe, sie hat ja auch mit einer ganz anderen, sehr menschlichen Komponente zu tun. Und das zeigt uns der zweite Text aus dem 10. Kapitel. Nämlich die Frage, die Jakobus und Johannes ein paar Verse vorher an Jesus stellen. Da fragen sie nämlich, vielleicht erinnert ihr euch an diese Szene, können wir die Position an deiner Seite haben, zur Linken und zur Rechten, König Jesus? Wir wollen Macht besitzen, Einfluss haben. Wir wollen mit dir herrschen. Und vor 2 Jahren hätte ich wahrscheinlich dieses Beispiel noch gar nicht in Erwägung gezogen, aber wir leben wieder in einer Zeit der Eroberungskriege. Und wer die Macht hat, der will sie mindestens behalten und wenn nicht sogar vergrößern. So läuft das hier in unserer Welt. Und das ist nicht erst seit Putin so. Der Verfasser des Markus-Evangeliums fasst diese universale menschliche Erkenntnis in einem Jesus-Satz zusammen, der heute wieder besonders aktuell ist. Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Dabei ist diese gute Nachricht-Übersetzung schon fast milde. Die griechischen Grundwörter heißen hier Kyrioio, könnt ihr auch gleich wieder vergessen, ich sage es trotzdem, exousiazo. Das bedeutet Herrscher sein, der Kyros ist der Herrscher, und Amtsgewalt innehaben, Amtsgewalt ausüben. Und vor diese beiden Wörter wird dann im Griechischen noch die Vorsilbe kata gesetzt. Die heißt in ihrer ursprünglichen Bedeutung von oben herab. Also aus Herrschen und Regieren werden in der Lebenswirklichkeit unserer Welt, dieser Welt, beherrschen und Macht missbrauchen. Unterdrücken und gewalttätig werden gegen die Beherrschten von oben herab. Und das sind die Maßstäbe, die in dieser Welt das Miteinander von Menschen bestimmen. Nicht nur damals. Und dazu müssen wir jetzt gar nicht direkt auf Nationalstaatenebene gehen. Niemand von uns regiert wahrscheinlich derzeit ein Land, soweit ich weiß. Aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, in denen Macht ausgeübt wird. Und ich habe jetzt leider keine krassen Geschichten aus dem Finanzsektor, da bewege ich mich nicht. Und ich kann auch nichts aus der Start-up-Szene bringen oder so. Aber ich habe die letzten 2 Jahre in einem Raumfahrtunternehmen gearbeitet, also in der freien Wirtschaft. Und da spielen natürlich ganz andere Dinge auch eine Rolle, Gewinnmaximierung und Wirtschaftlichkeit. Und hier ist es auch so, dass die großen Firmen, so wie Airbus, oh, ich hoffe, ich verstoße nicht gegen meine Verschwiegenheitsklausel oder so, aber es gibt größere Firmen, die diktieren den kleinen Firmen, wie unseren kleinen mittelständischen Unternehmen, was sie bezahlen für gewisse Leistungen, und die entscheiden auch, wann sie eine Rechnung bezahlen. Da kannst du nochmal draufschreiben, in 30 Tagen soll die bezahlt werden. Wenn die da keinen Bock drauf haben, machen die es nicht. Und sie wissen, dass sie es können, weil sie nämlich am längeren Hebel sitzen. Weil man sonst keine Aufträge mehr bekommt von denen, wenn man sich beschwert. Und genau so läuft die Welt. Und ich bin in meiner Hauptbubble eigentlich so im sozialen Bereich. Viele meiner Freunde sind Lehrer oder Erzieher. Und auch da gibt es Macht und Einfluss. Der eine Kontakt ins Bezirksamt, der verschafft meinem sozialen Träger den nächsten Auftrag und damit das Geld für das nächste Projekt. Egal, ob die Konkurrenz eventuell dann doch das inhaltlich bessere Konzept hatte oder die qualifizierteren Leute. So läuft es nun mal, oder? Und so könnte es doch vermutlich auch in dem zukünftigen Reich von Gott mit Jesus als König laufen. Ist ja ein legitimer Gedanke, den Jakobus und Johannes da haben. Denn dann sind doch endlich die Guten an der Macht, oder? Menschen herrschen bedeutet ja schließlich auch Verantwortung haben und die Möglichkeit, etwas zu verändern. Herrschen an sich ist ja nicht schlecht. Und wer die Größte im Kreis der engsten Vertrauten ist, die sollte wohl auch die einflussreichste Person dann werden in der Regierung von Jesus. Finde ich schon verständlich. Das Herrschen funktioniert eben in unserer Erfahrung meistens von oben nach unten. Aber Jesus sagt jetzt, bei euch muss es anders sein. Wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Und das ist an sich schon eine starke Aussage. Das ist schon so, im Moment muss man erstmal innehalten. Okay, wie, was? Der Erste sein, der muss jetzt der Letzte und allen dienen. Aber für die Leute, für den antiken Hörer damals war das noch eine krassere Provokation. Denn in diesem Beispiel mit dem Diener und dem Sklaven, da ist ganz eindeutig eine Tischszene im Hintergrund. Es ist, geht um ein Essen. Gesellschaftliche Unterschiede kamen in der Antike gerade bei Mahlzeiten durch die Sitzordnung und die Verteilung der Portionen zum Ausdruck. Je weiter oben man an der Tafel saß, desto höher die soziale Position. Die DienerInnen hatten ja auch noch nicht einmal Platz an dem Tisch des Gastgebers. Sie wuselten dann zwischen allen Leuten hin und her. Jesus stellt also zunächst die Machtverhältnisse mit seiner Ansage auf den Kopf, indem er sagt, das höchste Amt in meinem Reich ist der Diener. Also die Person, die nicht mal am Tisch sitzt. So, das ist krass, wenn Jesus sowas sagt, ja, müsst ihr euch vorstellen. Aber dann habe ich mich gefragt, ja, was bedeutet das denn eigentlich genau, dieses Dienen? Das ist ja auch wieder total abstrakt. Wem dienen wir denn jetzt heute noch? Wenn wir aber an dem Bild der großen Tafel bleiben und diese vielleicht unsere Gesellschaft abbildet, dann bedeutet der Dienst an den Menschen schon einmal, dass die soziale Position der bedienten Person keine Rolle spielen darf für uns. Der Diener bedient sowohl den Obersten als auch den Untersten am Tisch. Ich darf nicht nur die Person ordentlich bedienen, die mir später vielleicht das größte Trinkgeld gibt, die den größten Nutzen für mich hat, sondern auch die Person, die vielleicht nicht so gut riecht und heute es nicht geschafft hat zu duschen. Es gibt offenbar gerade auch eine zunehmende Anzahl von Menschen, die glauben, dass man für einen bestimmten Lifestyle oder eine große Idee andere Leute betrügen, bestehlen oder verarschen darf. Der englische Begriff für diese Menschen ist Con Artist. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das kommt von dem englischen Wort Confidence, das heißt Selbstbewusstsein und Artist ist der Künstler. Dieser Begriff ist an sich schon absurd, weil er suggeriert, dass es eine Kunst ist, Menschen zu verarschen mit genug Selbstbewusstsein. Aber das nimmt tatsächlich wohl zu. Und ich habe, das ist jetzt wahrscheinlich 2 oder 3 Jahre wieder her, eine sehr gute Doku über Elizabeth Holmes gesehen. Kennt die jemand von euch? Die erste Selfmade-Millionärin, Milliardärin aus den USA. Der Film heißt The Dropout, kann ich empfehlen, gibt es auf diversen Streamingdiensten zu schauen, könnt ihr euch mal angucken. Sie hat gesagt, sie hat die Idee, die nicht schlecht ist, ich habe einen kleinen Apparat und mit einem Tropfen Blut kann dieser Apparat alle möglichen Krankheiten erkennen anhand des Bluts. Das war die Grundidee, keine schlechte Idee, haben viele Leute viel Geld investiert, weil sie dachten, jawohl, das klingt nach was, was die Medizin revolutionieren soll. Und bis zum gewissen Grad hat es funktioniert, aber nie in der Form, wie es hätte funktionieren sollen, wie sie es behauptet hat, dass es funktionieren könnte. Bis heute nicht übrigens. Und ihr Unternehmen ist dann innerhalb weniger Jahre bankrott gegangen, hat aber viele, viele Menschen natürlich viel Geld gekostet. Und in dieser Doku merkt man auch, dass da kein Funken Reue bei ihr zu spüren war, dass sie diesen Weg so gegangen ist, wie sie ihn gegangen ist. Und solche Menschen gibt es leider immer mehr. Aber hey, sie hat ein großes Haus, sie ist die erste Selfmade-Milliardärin, auf wessen Kosten scheint da egal gewesen zu sein. Und das nur als kurzes Beispiel, wie unsere Welt auch funktioniert. Und auf Deutsch heißt so jemand Hochstapler. Ne? Nach oben geht's, immer höher. So funktioniert die Welt. Und Jesus sagt, bei euch soll es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wenn Jesus zur Nachfolge uns einlädt, dann bedeutet es, dass wir ihn nachahmen sollen, hatte Daniel heute Morgen auch schon gesagt. Und Adolf Pohl, den vielleicht auch manche von euch noch kennen, formuliert in seinem Bibelkommentar dazu folgendermaßen. Dieser Herr ist dann einer, der vor seinen Leuten auf den Knien liegt, die Schürze umgebunden hat und ihnen die Füße wäscht, der zwischen ihnen hin und her läuft und ihn kellnert. Unter diesem Diener sein Jesu groß zu werden, muss doch wohl eine Größe neuer Art hervorbringen. Die Bibel erzählt uns ja, welchen Menschen Jesus gedient hat, um welche Menschen Jesus sich gekümmert hat. Und noch ein anderer Theologe, der es auch gut auf den Punkt gebracht hatte, Carsten Jochum Bortfeld heißt er, er schreibt, die Nachfolgegemeinschaft soll mit jenen Werten und Verhaltensweisen brechen, die Menschen klein machen und unterjochen. Damit wird eine Lebensweise zurückgewiesen, die andere in Bezug auf ihre Handlungsfähigkeit einschränkt, beziehungsweise sie auf bestimmte Handlungen festlegt. Der Sklave darf nach allgemeiner antiker Vorstellung nur als Sklave handeln. Apropos Sklave. Dieser ist dann auch nochmal die Zuspitzung unseres Textes. Jesus sagt, nicht nur bezahlte, also angestellte DienerInnen sollen wir sein, sondern Sklavendienste sollen geleistet werden. Und Sklaven sind ja nun wirklich zu allen Zeiten ganz unten auf der Leiter. Ohne Lohn, ohne viele Rechte, der Inbegriff der Machtlosigkeit. Und auf diese Stufe werden wir nun als engste Vertraute von Jesus gestellt. Das geschieht aber wiederum nicht, weil Gott uns so besser beherrschen kann, sondern weil er es uns in Jesus so vorgelebt hat. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um den Menschen zu dienen, heißt es in unserem Text. Oder im Brief an die Philipper nochmal besser ausgedrückt, er, also Jesus, war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Unser Konzept von Herrschaft und Macht wird von Jesus komplett über den Haufen geworfen. In seinem Reich geht es eben nicht darum, dass wir die Vorherrschaft erringen oder über jemanden oder etwas herrschen. Den anderen Jesus gemäß zu dienen, bedeutet vermutlich auch, vorherrschende Machtstrukturen zu hinterfragen und ihnen mit allen Konsequenzen entgegenzuwirken, wenn sie Menschen Schaden zufügen. Und das hat die Kirche leider nicht immer ernsthaft betrieben. Im Gegenteil, oft hat sie dazu beigetragen, dass solche Machtstrukturen erhalten bleiben. Das ist aber auch nur eine Seite der Wahrheit. In der Kirchengeschichte gibt es eine Menge, unzählige Beispiele, wo Christen genau das Gegenteil gemacht haben. Ein Beispiel habe ich euch heute Morgen mitgebracht, nämlich der Bischof von Mailand. Ambrosius von Mailand legte sich im 4. Jahrhundert mit den Behörden mehrerer Städte an, indem er fordert, bedürftige Fremde und Obdachlose nicht mehr wie bisher einfach auszuweisen, um den Bürgern den Anblick des Leides zu ersparen, sondern zu unterstützen. In einer Hungersnot scheut Ambrosius nicht einmal davor zurück, die heiligen Kirchengefäße zu verkaufen, um mit dem Erlös Nahrungsmittel für die Armen zu erstehen. Wir müssen auch gar nicht mit dem Finger auf die Institution Kirche irgendwie zeigen, wenn wir mal ganz kurz ehrlich mit uns selbst sind. Auch als einzelne ChristInnen, da verlieren wir ab und zu mal diese Texte aus dem Auge, oder? Weil unser Zeitgeist einfach nicht so gern von Selbstaufgabe, sondern lieber von Selbstverwirklichung spricht. Wir wollen doch keine Sklavinnen von irgendjemandem sein. Niemand will doch machtlos sein. Aber auch da gibt es eine relativ klare Botschaft der Bibel. Wir selber suchen uns aus, wer oder was uns beherrscht. Für manche ist es Geld, Anerkennung, Erfolg, was weiß ich, Follower auf Instagram. Aber ganz ohne Herr sind wir niemals. Ganz frei sind wir nie. Unser Handeln und Denken wird immer von etwas Größerem bestimmt und beeinflusst. Und Jesus zu folgen, heißt sich jeden Tag neu zu entscheiden, ihn als Vorbild zu nehmen. Anstatt mich selbst oder meine eigenen Maßstäbe oder die Maßstäbe meiner Kultur oder meiner Familie oder meiner Kirche. Jesus bietet eine neue Herrschaft an und ihm nachfolgen heißt tatsächlich auch, sich jemandem zu unterstellen. Jemanden, der alles für uns aufgegeben hat. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Und bei diesem letzten Satz von Jesus, da kann ich schon wieder die Fragezeichen bei Petrus und Co. im Kopf sehen. Hat er nicht gerade eben davon geredet, dass wir Sklavendienste leisten sollen? Jetzt redet er plötzlich davon, Menschen frei zu kaufen? Weil nichts anderes bedeutet Lösegeld. Als jemand, der durch Verarmung in Besitz eines anderen Menschen gelangt ist, aus dieser Abhängigkeit zu erlösen. Ihm wieder Autonomie zu verleihen, Handlungsfähigkeit. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Arbeit von Schanz e.V., die ihr als Gemeinde ja schon wirklich schon jahrelang unterstützt, so, so wichtig. Weil Menschen dazu befähigt werden, über ihr eigenes Schicksal entscheiden zu dürfen. Nicht machtlos zuzugucken, wie illegale Holzfirmen nach und nach die eigene Lebensgrundlage zerstören, sondern mit rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen. Und es kann eventuell auch bedeuten, zum Beispiel einfach mal für eine ausländische Mitbürgerin beim Arzt zu übersetzen. Das ist mir neulich passiert. Weil nicht jeder kann Deutsch, wenn er hierher kommt, und eine medizinische Prozedur zu verstehen, wenn man das, wenn man nicht Deutsch kann, ist sehr schwierig. Und das können Sachen sein, wo wir Menschen dienen. Das Reich Gottes soll ein Raum sein, in dem Menschen freiwillig einander dienen und sich handlungsfähig machen, damit ein gutes Leben möglich ist. Und die Herrschaft Gottes soll eben nicht Unterdrückung und Missbrauch hervorbringen. Ein Lösegeld wurde in der jüdischen Tradition übrigens fast ausschließlich für Verwandte gezahlt und nicht um einen irgendeinen unbekannten Kriegssklaven oder so jetzt auszulösen. Dieser Begriff des Lösegelds bringt darum noch eine zweite Ebene hinein. Diese neue Beziehung zwischen Gott und Menschen ist im Reich von Jesus nicht mehr Sklave und König oder Diener und König oder Beherrschter und Herrscher, sondern Kinder und Eltern. Gott bietet uns an, in seine Familie zu kommen und als seine Kinder auch seine rechtmäßigen Erben zu werden. Und um das Erbe anzutreten, das ist das Krasse, werden eben keine Bedingungen aufgestellt, sondern es reicht, dieses Angebot anzunehmen, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Jesus sagt selbst zu seinen NachfolgerInnen, dass der Weg hinter ihm her nicht immer leicht sein wird. Das bedenken wir ja jetzt gerade in der Passionszeit auch. Ich glaube auch tatsächlich, bis zum Schluss dachten einige der 12, dass es ein triumphaler Einmarsch nach Jerusalem sein wird. Dass wirklich dann die Römer weggewischt werden und dann kommt ein neues Reich. Und das ist nicht passiert. Die Herrschenden wurden nicht gestürzt. Aber Jesus stellt mit seinem Leben, mit der Art, wie er lebt, seinem Leidensweg und seiner Botschaft trotzdem letztlich alles auf den Kopf. Amen.